Ich beginne mit einer Frage in die Runde. Hast du Gott schon mal reden gehört? Also immer wieder lesen wir ja in der Bibel, dass Gott spricht, ganz real. Menschen hören ihn und Menschen folgen dem, was er sagt. Und auch heute berichten Menschen, wie Gott zu ihnen gesprochen hat. Und ich frage dich damit, wie geht es dir damit? Hörst du ihn, hörst du Jesus in dein Leben hineinsprechen oder eher nicht? Und ich glaube, dass viele mit dem Thema irgendwie so ihre Schwierigkeiten haben, dass sie sich schwer tun. Und ich gebe zu, es geht mir auch so, dass ich das auch nicht immer ganz verstehe und mich schwer tue, Gottes Stimme so im Alltag zu hören. Wir wissen in der Regel, wie man betet. Das sehen wir bei anderen und vielleicht beten wir selbst. Natürlich sind wir auch überzeugt, dass wenn wir beten, dass Gott uns hört, dass wir zu ihm sprechen und er uns hört. Und wir glauben sogar in der Regel, wenn wir gläubig sind und mit Jesus leben, dass Gott uns doch antwortet. Aber wie wir ihn hören können, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und jeder hat da sicherlich so seine ganz eigenen Erfahrungen. Aber dabei gehört doch zu einem Gespräch nicht nur, dass ich rede, sondern dass ich zuhöre. Also wenn ich meine Frau zutexte und sie gar nicht zu Wort kommen lasse, dann ist es doch kein Gespräch, dann ist es eher ein Selbstgespräch, weil da keine Unterhaltung geführt wird. Ich rede und höre nicht zu. Das ist eine Einbahnstraße. Und genau dasselbe gilt auch für unser Gebetsleben. Meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Jesus wird lebendig, wenn ich nicht nur rede und bete, sondern wenn ich auch ihn sprechen lasse und ihm zuhöre. Und je mehr ich über das Gebet nachdenke, und ich habe mich intensiv in den letzten Wochen damit befasst, gerade auch mit der Predigtreihe verwurzelt, je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich, dass Beten sogar mehr Schweigen und Zuhören ist als Reden. Und ich habe dazu ein spannendes Zitat von Sören Kierkegaard gefunden, das ich euch gerne vorlesen möchte. Und ich finde, der bringt das total wunderbar auf den Punkt, dieser Gedanke, dass Beten eigentlich mehr Schweigen und Zuhören ist. Er sagt: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Und ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und warten, bis der betende Gott hört. Und die Frage, die ich hier über diese Predigt stellen möchte heute, ist: Wie kann ich Gott hören? Wie kann ich auf Jesus hören? Wie spricht er in mein Leben und wie kann ich das wahrnehmen? Darum geht es in der dritten Folge sozusagen, der dritten Lektion unserer Reihe, unseres Verwurzelungstrainings, so habe ich das mal gehört, weil ich glaube, dass unsere Glaubenswurzeln in Jesus tiefer werden, wenn wir lernen, auf ihn zu hören, wenn wir seine Stimme im Alltag auch wahrnehmen. Und nur am Rande, damit du das nicht vergisst, wir haben am Ausgang hier dieses Handout, da kannst du deine Notizen reinschreiben, das kannst du mitnehmen, du kannst damit persönlich in deinem Alltag arbeiten, es als Hilfe nehmen, um das einzuüben, dieses Hinhören. Und zur Erinnerung, wir hatten in den letzten zwei Wochen schon zwei Lektionen erarbeitet. In der ersten Lektion ging es darum, geh in deine Wüste, wo Jesus auf dich wartet. Wer das nachhören möchte, die Predigten werden aufgezeichnet bei uns auch und man kann sie online hören. Und die zweite Lektion lautet, rede mit Jesus wie mit einem Freund. Wir haben also letzte Woche davon gesprochen, was es bedeutet, mit Gott zu reden. Und heute kommt sozusagen Teil 2 der Predigt, nämlich was es bedeutet, auf Gott zu hören. Dass wirklich ein Gespräch entsteht, eine Unterhaltung. Also, wie kann ich auf Jesus hören? Und die erste Antwort, die ich uns geben möchte heute oder mitgeben, lautet mit der richtigen Herzenshaltung. Und was die richtige Herzenshaltung ist, was ich damit meine, das schauen wir uns einmal an zwei Beispielen in der Bibel an. Im ersten Buch Samuel, im Alten Testament, da lesen wir die Geschichte vom 12-jährigen Samuel. Einige werden die Geschichte kennen. Er ist ein Israelit, gehört also zum Volk Israel und lebt im 11. Jahrhundert vor Christus. Samuel ist ein absolutes Wunsch- und Wunderkind. Seine Mutter hat sehr lange für ihn gebetet und irgendwann hat Gott das Gebet der Mutter erhört. Und als Dank für diese Erhörung gibt die Mutter Samuel in den Tempel zur Ausbildung. Mit, ich weiß nicht, 11, 12 Jahren geht er also in den Tempel, um dort ausgebildet zu werden. Und er arbeitet also da jetzt als eine Art Hilfshausmeister und unterstützt dort den Hohepriester Eli, der dort Dienst tut. Und eines Abends passiert es, Samuel möchte schlafen, er liegt in seinem Bett, versucht einzuschlafen, dreht sich und wälzt sich hin und her, wie man das so macht, bis man in den Schlaf geht. Und plötzlich ruft ihn jemand. Samuel. Und Samuel springt auf und rennt direkt zu Eli, seinem Hohepriester, und denkt, Eli hat ihn gerufen und sagt, hier bin ich, Meister, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen, ab, geh zurück in dein Bett, geh schlafen. Und er geht zurück, legt sich in sein Bett und dann wieder, Samuel. Und er rennt wieder zu Eli und fragt, Meister, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Und dreimal wiederholt sich dieses Spiel und beide sind am Ende schon genervt. Ja, beide fühlen sich irgendwie veräppelt. Will der mir jetzt einen Streich spielen? Was soll das? Wieso kommt er immer wieder und sagt, ich hätte ihn gerufen? Und Samuel denkt, wieso ruft er mich? Und dann sagt er hat mich nicht gerufen. Verstehen die Welt nicht. Und plötzlich dämmert Eli, den Hohepriester. Und erinnert sich, da war doch was. Und seine Gedanken gehen zurück, so in seine eigene Jugendzeit, vielleicht zu seinem Studium. Und erinnert sich, könnte es sein, dass Gott zu Samuel gesprochen hat? Und so sagt er dann zu diesem jungen Samuel, wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte Folgendes. Rede, Herr, dein Knecht hört. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und in dieser Nacht beginnt für diesen 12-jährigen Samuel ein neues Leben, ein aufregendes Leben. Kein einfaches Leben. Also wer seine Geschichte nachlesen möchte, findet sie im ersten und im zweiten Buch Samuel aufgeschrieben. Er wird kein einfaches Leben haben, im Gegenteil. Aber er wird ein erfülltes und ein reiches Leben haben. Warum? Weil er Gott hört. Weil er mit Gott in so einer engen Beziehung steht, dass er ständig mit ihm sich unterhält. Und Gott gebraucht ihn als Sprachrohr sozusagen für das Volk Israel später. Wer Gottes Stimme in seinem Leben hören möchte, und das ist der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, der braucht diese Grundhaltung von Samuel. Der braucht diesen Wunsch, den er ausgedrückt hat, rede, Herr, dein Knecht hört. Mit anderen Worten, übertragen wir es auf uns, auf dich und mich, auf unser Glaubensleben. Jesus, du hast meine ganze Aufmerksamkeit. Das ist die Grundhaltung, die wir brauchen, wenn wir Jesus, wenn wir Gott in unserem Leben hören wollen. Mein Herz, meine Ohren, alle meine Sinne sind auf dich gerichtet. Sprich zu mir, sprich du in mein Leben hinein. Das ist die Grundhaltung, um die es geht, die wir brauchen, um überhaupt Gott in unserem Leben hören zu können. Dass wir sagen, ja, ich möchte es. Wir brauchen diesen Wunsch, dieses Verlangen. Nimm dir Zeit, auf Jesus zu hören und mache das zu deinem täglichen Gebet. Und wir schauen uns ein zweites Beispiel an, aus dem Neuen Testament. Bei dem Evangelisten Lukas lesen wir folgende Begebenheit. Er schreibt dort über Jesus und über seine Jünger, wie sie unterwegs sind. Lukas 10, 38, 39. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und Martha hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und jetzt kommt es, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Jesus ist also unterwegs mit seinen Jüngern, Sie gehen nach Bethanien, das liegt etwa 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem. Und da wird er von den Schwestern Martha und Maria zum Essen eingeladen. Und er kennt die beiden sehr gut. Warum? Weil der Bruder von denen ist Lazarus und mit Lazarus ist er befreundet. Und so nimmt er ihre Gastfreundschaft an, kehrt bei ihnen ein und verbringt dort Zeit mit ihnen. Und Martha geht direkt in die Küche ganz zielstrebig und fängt dort an, ein Mittagessen vorzubereiten. Und was macht Maria? Sie setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Und ich möchte dich einladen, dir einmal dieses Bild vorzustellen. Maria sitzt da also bei Jesus zu Füßen, lauscht seinen Worten. Ich war gestern eingeladen mit meiner Frau bei Freunden. Wir hatten eine ganz nette Runde. Also unsere Gastgeber haben sich nicht uns zu Füßen gesetzt. Oder wenn ich Gäste habe, dann komme ich auch nicht auf die Idee, mich zu meinem Gast sozusagen zu Füßen zu setzen. Also eine ganz merkwürdige Vorstellung. Und man fragt sich, was soll das? Ja, warum setzt sich Maria also da bei Jesus zu Füßen? Abgesehen davon, dass damals, zu damaligen Zeiten natürlich, das ein Tabubruch war, ja, weil Mann und Frau so eng beieinander geht gar nicht, wenn sie nicht verheiratet sind. Aber Lukas beschreibt hier, indem er so über diese Sitzposition schreibt, beschreibt er ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das ist also eine ganz typische Haltung zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Wenn die Rabbis früher so ihre Schüler zusammengerufen haben, dann saß der Rabbi auch da und die Schüler saßen um ihn herum zu seinen Füßen. Sie hörten ihm zu und sie lernten von ihm. Also in dem Sinne zu der Zeit von Jesus nichts Ungewöhnliches. Und genau das macht Maria hier. Sie setzt sich ihm zu Füßen wie zu einem Lehrer, wie zu einem Rabbi. Warum? Weil sie von ihm lernen möchte. Weil sie unbedingt hören will, was Jesus ihr zu sagen hat. Und sie blendet alles andere aus. Ja? Die Verpflichtungen, die To-Do-Listen, ihr Kalender und alles, was sonst so im Kopf herumschwirrt, all das schiebt sie zur Seite und sagt, ich setze mich dir zu Füßen, weil ich mit dir Zeit verbringen will, weil ich von dir hören und lernen möchte. Und sie konzentriert sich ganz auf ihn. Sie ist sozusagen ganz Ohr bei Jesus. Das ist die Grundhaltung, die wir brauchen, wenn wir Gottes Stimme, wenn wir Gottes Reden in unserem Leben hören möchten. Dass wir uns bei Jesus zu Füßen setzen, dass wir all das, was uns so beschäftigt, all die vielen tausend Stimmen und Verpflichtungen, dass wir sie zur Seite schieben und dass wir uns voll und ganz auf Jesus konzentrieren. Wenn du seine Stimme hören möchtest, wenn das dein Wunsch ist, dann setz dich ihm zu Füßen, blende alles andere aus und höre ihm zu. Höre genau hin, was er dir sagen möchte. Hallo Elina. Guten Tag. Du unterstützt mich jetzt. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube nur, dass du durch deinen Süßheitsfaktor... Das ist meine Tochter Elina. Ja, wir sehen uns gleich. Um diese Grundhaltung geht es also, dass wir einerseits beten wie Samuel, sprich her, dein Knecht hört, und andererseits, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns zu den Füßen von Jesus setzen und sagen, ich höre dir zu, ich will wissen, was du mir zu sagen hast. Übe das in deinem Leben ein. Und ich bin überzeugt, du wirst Gott hören, wie er in dein Leben hineinspricht. Und damit wir das noch besser verstehen, was dieses Hören bedeutet, schauen wir uns nochmal 2 Anti-Beispiele an, was dieses Hören eben nicht bedeutet. Und auch da wieder 2 Beispiele aus der Bibel. Während also Maria da bei Jesus ist und ihm zuhört, ist Martha in der Küche und rödelt und bereitet da ein großes Mittagessen für Jesus vor. Und sie ist ziemlich genervt. Warum? Weil Maria, die Schwester, die Kleine, sie im Stich lässt. Und sie denkt sich, ich schufte hier und ich mühe mich hier ab, unserem Gast etwas Tolles auf dem Tisch zu servieren. Und die Kleine sitzt da ganz faul, legt die Hände in den Schoß und macht gar nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das gut nachvollziehen. Fände ich auch unfair. Und so geht sie zu Jesus hin und protestiert wütend und sagt: Herr, findest du es eigentlich richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und das, was Jesus jetzt antwortet, könnte man sagen, das passt in kein pädagogisches Lehrbuch. Aber genau darum geht es auf den Punkt gebracht. Er sagt: Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Und jetzt kommt's: Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Und in diesem Moment wäre ich nicht gerne in der Haut von Martha. Ich glaube, ich wäre explodiert. Jedenfalls hat das gesessen. Und sie denkt sich, sie rackert sich ab und Jesus nimmt Maria in Schutz. Und dabei will sie doch eigentlich, Martha, von ihr spreche ich, dabei will Martha doch eigentlich nur das Beste für Jesus. Und sie möchte, dass auch Maria in die Küche kommt, damit sie nur das Beste für Jesus auftischen kann. Aber genau dieses Beste ist das Problem. Sie weiß gar nicht, was das Beste für Jesus ist. Martha ist in der Küche so damit beschäftigt, eine gute Gastgeberin zu sein, dass sie ihren Gast völlig aus dem Blick verliert. Und das Beste für Jesus in diesem Augenblick, wenn sie wirklich will, dass Jesus das Beste von ihr bekommt, das Beste für Jesus in diesem Augenblick wäre, wenn auch sie sich zu seinen Füßen setzen würde, so wie Maria. Jesus sagt das ganz klar, weil sie das Bessere gewählt hat. Und keine Frage, wir alle kennen das, irgendwann ruft auch die Pflicht, irgendwann rufen auch die Termine und all die vielen Dinge, die wir auch noch zu tun haben. Aber wenn Martha sich nur 5 Minuten Zeit genommen hätte und sich nur 5 Minuten zu den Füßen von Jesus gesetzt hätte, dann wüsste sie wahrscheinlich, dass Jesus kein 5-Gänge-Menü erwartet. Dass die Tiefkühlpizza ihm völlig ausgereicht hätte. Und stattdessen müht sie sich ab in der Küche und raubt sich am Ende selbst das Beste, nämlich Zeit mit Jesus. Und ich möchte dir heute ganz konkret zusprechen: Du bist das Beste und Wertvollste, das du Christus geben kannst. Du selbst und nicht das, was wir für ihn tun. Wenn du dich fragst, was kann ich Jesus das Beste von mir geben, dann ist die Antwort du, weil er mit dir zusammen sein möchte und nicht mit deinem 5-Gänge-Menü. Aber wie oft rauben wir uns selbst das Beste, weil wir meinen, wir haben keine Zeit für Jesus. Aber da, wo unser Ohr auf Jesus gerichtet ist und wo wir lernen, all die vielen Stimmen und Verpflichtungen beiseite zu schieben, da geben wir nicht nur Jesus das Beste, was wir ihm geben können, sondern wir tun uns selbst letztlich das Beste. Es geht um diese Beziehung. Und Martha ist so in der Küche beschäftigt, dass sie gar keine Zeit hat, diese Beziehung mit Jesus zu leben. Ein zweites Antibeispiel, also das erste Antibeispiel ist, man kann zu beschäftigt sein, um Jesus zu hören. Ein zweites Antibeispiel möchte ich uns auch noch mitgeben. Jesus erzählt einmal das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und ich bitte alle Zöllner hier, sich nicht angegriffen zu fühlen. Damals galten die Zöllner als korrupt, das meine ich heute nicht. Jesus erzählt also dieses Beispiel vom Pharisäer und vom Zöllner und beide sind in den Tempel gegangen, um dort zu beten. Und der Pharisäer ist natürlich ein religiöser Vollprofi. Der weiß, wie man betet. Er kennt alle Formen und Methoden. Seine Gebete sind vollendete Meisterwerke. Sie sind tiefsinnig, sie sind super formuliert, wortgewaltig, eloquent. Er weiß, sich im Gebet auszudrücken. Und dieser Pharisäer betet: Danke, Herr, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen Menschen. Der Zöllner steht ein paar Meter daneben, ein religiöser Anfänger. Er hat keine Ahnung vom Beten. Seine Worte sind plump, rustikal, Und er betet einfach nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist sein Gebet. Am Ende ist der Zöllner zu Gott durchgedrungen. Warum? Weil er von Herzen gebetet hat. Der Pharisäer ist leer ausgegangen. Warum? Weil sein prächtiges Gebet nur eine Formsache war. Du kannst die schönsten Gebete sprechen. Du kannst jeden Tag deine stille Zeit abhalten. Du kannst die schönste Stimme haben, um Gott in Liedern zu besingen. Du kannst in der Gemeinde der begabteste Mitarbeiter sein. Du kannst die ansprechendsten und die besten Gottesdienste besuchen. Wenn dein Herz nicht bei Jesus ist, bleibt dein Glaube leer. Vielleicht bist du aber auch eine Gebetsniete. Du kennst dich nicht besonders gut aus in der Bibel. Du bist kein großer Held in Sachen tägliche Zeit mit Gott. Bei deinem Gesangstalent fliehen um dich alle herum. Du besuchst vielleicht ganz normale 0815 Gottesdienste. Vielleicht sind diese Gottesdienste nicht ganz dein Stil und manchmal sind sie auch langweilig. Aber wenn dein Herz dabei bei Jesus ist, dann spielt alles andere keine Rolle. Ihr Lieben, Gott braucht keine schöne Anbetung. Gott sucht Anbeter, die mit Herz beten. Und Jesus selbst klagt einmal in Markus 7, Vers 6, da sagt er, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr Lieben, die Form ist nicht entscheidend. Wie wir beten, welche Lieder wir singen, wie der Gottesdienst bei uns abläuft, entscheidend ist meine, ist deine Herzenshaltung. Wie ich Jesus begegne, wie ich mich auf ihn ausrichte, mit offenen Herzen, mit offenen Ohren, mit der Sehnsucht in mir, ganz bei ihm zu sein, mit dem Wunsch, von ihm zu hören und von ihm zu lernen, mit der Bereitschaft, mich von ihm leiten zu lassen, mich von ihm auch korrigieren zu lassen. Und in diesem Vertrauen, dass er das Beste für mich will. Wenn wir so zu Jesus kommen, so wie Samuel, der sagt, hier bin ich, dein Knecht hört, so wie Maria, die sagt, ich setze mich zu deinen Füßen, weil ich von dir hören möchte, dann darf ich dir mitgeben, dann werden wir ihn auch hören, weil wir unser Ohr ganz bewusst auf Jesus ausrichten, weil wir unsere Frequenz sozusagen, unseren Kanal auf Jesus stellen. Und dann wird Gott zu uns sprechen. Und dann spricht er zu mir durch die Bibel zum Beispiel, dass mich ein Vers plötzlich trifft in meiner Situation. Ein Gedanke blitzt auf und ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ein Bibelwort tröstet mich, weil ich mit diesem offenen Herzen daran gehe. Und plötzlich spricht Gott zu mir durch andere Menschen. Und ich sage immer, wie oft hat Gott mich schon durch andere Menschen getröstet und umarmt und ermutigt und mir einen weisen Rat mit auf den Weg gegeben. Und manchmal hat Gott mir auch knallhart die Wahrheit ins Gesicht gesagt durch andere Menschen. Auch das gehört dazu. Und dann spricht Gott zu mir durch die Umstände, in denen ich lebe. Weil ich es ja immer in allen meinen Umständen mit Gott zu tun habe. Und plötzlich geht eine Tür auf und ich weiß, das ist der richtige Weg. Und manchmal führt er mich oder uns auch ins dunkle Tal, weil er möchte, dass wir ihm noch mehr vertrauen. Und dann unterbricht er mich in meinem Alltagstrott. Er überrascht mich, er irritiert mich, weil er immer wieder neu meine Aufmerksamkeit sucht. Er spricht durch die Umstände, er spricht auch durch den Heiligen Geist zu mir, natürlich. Ein Bild plötzlich, ein Gedankenblitz, ein Eindruck. Manche erzählen, dass sie Gottes Stimme auch hören, also wirklich hörbar hören. Gott nutzt meine Emotionen, dass er mir hilft bei meinen Entscheidungen durch Gefühle, dass ich da bei einer Entscheidung vielleicht Frieden habe und bei der anderen Entscheidung Unfrieden habe. Und dann weiß ich, aha, so lenkt Gott auch, dadurch, dass er mir Frieden schenkt bei bestimmten Entscheidungen. Und ich hoffe doch, dass manchmal sogar durch die Predigt zu mir spricht. Und du siehst, Gott hat viele Wege und Möglichkeiten, dich anzusprechen. Entscheidend ist aber diese Herzenshaltung. Entscheidend ist, dass du hinhörst. Und wir wollen uns jetzt einmal eine ganz konkrete Möglichkeit anschauen, wie das auch aussehen kann. Wir haben bei uns in der Gemeinde das Team Hörendes Gebet. Und dieses Team hat dieses eine Anliegen, nämlich im Gebet wirklich nur auf Gott zu hören. Und wie das funktioniert und was sie da machen, dazu bitte ich euch jetzt einmal nach vorne zu kommen, uns das einmal vorzustellen. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr uns mit hineingenommen habt in das hörende Gebet. Das ist ein Weg. Aber wie gesagt, Gott spricht ganz unterschiedlich. Er lässt sich da überhaupt nicht beschränken auf eine Form, auf eine Methode, sondern da, wo wir unser Herz öffnen, da, wo wir sagen, rede Herr, dein Knecht hört, da, wo wir uns zu Jesu Füßen setzen, da hat er ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Der 12-jährige Samuel im Tempel kannte Gottes Stimme noch nicht. Er dachte, Eli ruft ihn. Und er musste seine Stimme erst kennenlernen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, die Stimmen deiner Familie, die wirst du wahrscheinlich aus tausenden Stimmen heraushören. Mir geht das so, die Stimme meiner Frau, die Stimme meiner Kinder, die kenne ich. Das ist Vertrauen, das ist Familie, da bin ich zu Hause. Und ihr Lieben, genau darum geht es auch in Bezug auf Gott, in Bezug auf Jesus. Du hast es eben mit diesem schönen Vers gesagt, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ihr Lieben, darum geht es beim Hören, dass wir Gottes Stimme kennenlernen, indem wir hinhören. Und je mehr wir hinhören, desto mehr werden wir auch Gottes Stimme erkennen und werden ihn mehr und mehr auch in diesen tausend Stimmen, die wir so im Kopf haben, mehr und mehr auch heraushören können. Das wünsche ich dir, dass du Gott in all diesen Facetten hören kannst in deinem Leben, dass er zu dir spricht. Und damit schließe ich mit dieser dritten Lektion von heute. Wenn ich das zusammenfasse, setz dich zu Jesu Füßen und höre ihm zu. Nimm das mit, probier es aus, lerne es. Es bedeutet, sich Zeit zu nehmen, es bedeutet, Stille zu haben, es bedeutet, vielleicht in die eigene Wüste zu gehen, um das einzuüben. Aber ich wünsche dir, dass du in deinem Gebet nicht nur redest, sondern dass du Gott auch wirklich hörst. In diesem Sinne, ein gesegnetes Verwurzeln.